Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Da ist er, endlich. Und ich bin ja froh, dass er überhaupt Zeit hat, weil er hat mit anderen Podcasts zu tun, mit der Lichterkette am Haus, dann mit den Black Friday-Einkäufen. Schön, dass er auch noch ein Stündchen für mich heute hat. Paco Testroth ist in der Leitung. Paco, guten Abend.
Guten Abend, Jens. 2 von 3 Dinge waren richtig.
Black Friday ist nicht so deins, oder?
Nee.
Gar nichts geholt? Also heute ist ja Cyber Monday.
Naja, stimmt. Ach, jetzt war ja Cyber Monday. Ja, Lichterketten, aber die hätte ich auch geholt, ohne das heute.
Natürlich. Wie viel haben die gekostet? Was gab es da für einen Rabatt?
Die Lichterkette hat 29,99 beim Netto gekostet.
Siehste. Machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung.
Und ja, die war ja auch gut.
Was ich jetzt auch gerade noch erfahren habe, du bist Freund der Weihnachtspullover. Bei uns heute im Sender, ein Moderator bei uns, hat mehr als 24, ich habe gesagt, wird dann gelost. Der zieht jeden Tag einen anderen an, welcher da angezogen wird und welche vielleicht rausfallen. Da hat er sich nicht so richtig festgelegt. Aber ich bekam ja gerade mit, auch du bist ein Fan des Weihnachtspullovers.
Ja, komplett. Also ich finde es richtig cool, die 24 Tage bis Weihnachten bin ich auch ein Fan davon, jeden Tag einen anzuziehen und... Ist doch schon das Fest der Liebe, der Fest der Besinnlichkeit und man merkt einfach, man kommt mehr zusammen, man kommt mehr zur Ruhe, man guckt mal Filme mit den Kindern zusammen, man nimmt sich irgendwie mehr Zeit, mal einen Kakao zu trinken oder mal ein Stück Kuchen zu essen, Plätzchen zu essen und ich finde es richtig, richtig toll und irgendwie, finde ich, sind die Menschen im Dezember auch immer alle viel freundlicher zueinander.
Das mag sein und ich merke das jedes Jahr, also wir machen ja jetzt den Podcast gemeinsam auch schon eine Weile, du bist für mich wirklich auch so der absolute Weihnachtsfan. Hängt auch sicherlich mit der ganzen Familie zusammen, aber ich glaube, du zelebrierst das auch richtig und ja, bei dir kommt diese Weihnachtsstimmung auch wirklich total auf und auch dieses Vorweihnachtsfieber.
Ja, ich glaube, ich bin halt aber auch einfach so aufgewachsen. Also es war bei meiner Familie zu Hause, bei meiner Mama auch immer ganz, ganz groß Tradition, da war das ganze Haus geschmückt und man muss schon sagen, mehr ist mehr, also in dem Falle dann schon und dadurch hat man das immer mitgelebt und ich finde jetzt auch gerade jetzt habe ich das Glück, dass ich selbst Kinder habe und die werden sowieso so schnell groß, aber die genießen das auch, die haben den ganzen Tag mit mir auf der Leiter gestanden heute und alles mitgemacht, also einfach ganz, ganz toll und ich muss sagen, ich bin für mich spät dran dieses Jahr, mir ist es gestern so richtig bewusst geworden, dadurch, dass gestern bei mir frei war, erster Advent und durch meine Verletzung, muss ich echt sagen, hatte ich meine Gedanken woanders in der letzten Zeit. Und gestern habe ich auf einmal gedacht, es ist erster Advent und hier ist noch nichts. Und
also das ist jetzt, ja unfassbar.
Geht nicht. Und jetzt aber los und heute dann und ich glaube morgen oder übermorgen kommen noch ein paar Dinge zugeschickt, die es leider im Baumarkt nicht gab. Ich war schon um 7.15 Uhr beim Baumarkt heute. um 8.15 Uhr, also um 8.05 Uhr, weil ich noch Dinge besorgen musste und... ja, komplett. Also wir haben auch alles von Teller, von Tassen.
Nö, ne, schön,
das,
klar.
Der Dezember ist ganz im Sinne des Weihnachten.
Aber wie ich dich kenne, das hast du mir letztes Jahr mal erzählt, Weihnachtsgeschenke technisch. Na gut, das macht für die Kinder sicherlich Michelle in Absprache mit dir. Aber da ist sicherlich schon alles vorbereitet, oder?
Ja, definitiv. Jo, also die Geschenke oder die Wunschzettel sind geschrieben.
Okay.
Die Geschenke sind besorgt. Gut, man muss ja auch mal ein bisschen dazu sagen, Omas und Opas wollen ja auch gerne mal was schenken. Und dadurch, dass wir da nicht das Glück haben, dass wir nah beieinander wohnen, wird ja der Dezember dann doch aufgeteilt, so wann wer kommt. Und ist ja klar, dass die dann auch zu dem Zeitpunkt das haben wollen. Und ja, in diesem Jahr wird bei meinen Eltern der Nikolaus ein bisschen mehr zelebriert. Weil er dann halt dass die größere Person dann bekommt in Verbindung zu meinen Eltern und mit meinen Schwiegereltern wird dann der Weihnachtsmann ein bisschen mehr, so damit alle auch wirklich teilhaben können und mit den Kindern das genießen können, weil, ja, wie gesagt, mit uns war es damals immer toll, als wir Kinder waren und mit den Enkelkindern ist natürlich noch toller und noch eine Stufe mehr, also von daher ist das schon alles so vorbereitet und
ja, ich finde Weihnachten auch schön. Also es gehört irgendwie dazu. Bei meinen Eltern, da ist auch alles geschmückt und so weiter. Also, und bei mir ein bisschen. Also eine kleine Lichterkette gibt's auch bei mir.
Schön.
Ich liebe ja dann auch die Weihnachtsmärkte. Und ich gebe dir auch recht, ja, vor Weihnachten sind die Leute auch alle sehr, sehr gut drauf. Wenn man einen zweiten Glühwein getrunken hat, dann sowieso. Und wenn man auswärts in Sandhausen gewonnen hat, was bei Dynamo Dresden nicht so häufig vorkommt, ist man noch umso besser drauf. Also es war ein wunderbarer Samstag, kann ich dir sagen, hier in Dresden. Wirklich gut gelaunte Menschen hat man getroffen. Gerade die es mit der Sportgemeinschaft halten, da gibt es ja einige, wie du weißt, in Dresden. Die hatten am Samstagabend viel Spaß.
Aber guck mal, Jens, dann kann man doch auch am Wochenende von dir erwarten, dass du im Dynamo-Weihnachtspulli auf der Tribüne sitzt, oder?
Ja, das stimmt.
Das wäre doch meine
Sache. Fang jetzt bitte sowas nicht an. Das hört der ein oder andere und dann kriege ich so ein Teil noch irgendwie. Und
ich bin
muss
mir
am,
zu 100% sicher, dass bis zum Wochenende das irgendwie zustande kommen könnte, dass du einen Weihnachtspulli bekommst. Und dann, finde ich, solltest du ihn auch tragen am Wochenende.
Ja, na klar. Natürlich.
Irgendjemand wird uns schon hören, der den besorgen wird. Hundertprozentig. Und dann muss man den aber auch tragen.
Ja, Gott, wenn du das sagst, dann würde ich würde mich jetzt nicht dagegen verweigern, wobei ich würde ihn dann unter Weihnachts, naja, okay, lass uns mal über die wichtigen Dinge reden. Wie geht's dir denn?
Ja, Verhalten, also.
Es ist immer noch nicht, also ich habe dich ja letzte Woche im Magenta-Podcast gehört, da klang's ähnlich, also da warst du sogar ansatzweise zuversichtlich, dass du auf der Palme hättest spielen können, aber das hört sich ja jetzt nun noch nicht schon wieder nach Spieleinsatz am Wochenende an.
Nein, es wird nicht klappen am Wochenende. Und gerade jetzt am Wochenende tut es natürlich mir noch viel, viel mehr weh, am Wochenende gegen Aue nicht dabei zu sein.
Es sind gerade die Wochen gegen deine Ex-Vereine, ne?
Es ist brutal. Es ist brutal. Ich bin das Einzige, also jetzt ausgeklammert Bielefeld, aber das Einzige, was ich noch am Positiven dabei sehen kann, ist, dass es alle Spiele bei uns sind und nicht in Aue, in Dresden, in Osnabrück, weil ich glaube, das wird noch einen Ticken mehr wehtun. Aber dass mich halt jetzt zu dieser Zeit erwischt hat, ist schon echt brutal. Vor allen Dingen, wo der November, Dezember immer meine stärksten Monate waren. Also ich habe bekanntlich immer in den Monaten richtig gut gescored. Ach, es ist gerade echt. Nee, es ist aber nicht so, dass es gut ist. Und da muss man dann leider schon Rücksicht auf seinen Körper noch nehmen. Und wir arbeiten tagtäglich, aber es ist geht noch nicht so schnell voran und deswegen.
Der Paco vor 10 Jahren wäre da nicht so ruhig und entspannt gewesen. Der hätte gedrängt, aber du kannst deinen Körper nicht überlisten.
Vor 10 Jahren habe ich ihn halt auch einfach komplett manipuliert, so was das angeht, so und in Anführungszeichen komplett beschissen. Also da war es mir auch völlig egal, wie es ist, weil da ging es schon immer irgendwie, aber jetzt muss man sagen, haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen. Es gehört ein bisschen mehr dazu für ein Spiel und da brauche ich schon die totale Fitness und Frische. Und im Moment geht's halt nicht so schnell voran, wie ich es gehofft hatte. Sie haben es mir zwar am Anfang gesagt, aber wie du mich kennst, glaube ich es ja eh immer nie, was man mir sagt. Und wenn sie mir sagen 6 Wochen, dann antworte ich darauf, ja okay, dann 6 Tage habt ihr gesagt, so ungefähr. Also. Und diesmal muss man leider halt so ein bisschen sagen, dass sie wohl recht behalten werden und aber egal, ich bleib positiv, ich gebe Gas jeden Tag und dass ich dann wieder topfit bin und dann wieder Gas geben kann.
Das ist ja jetzt auch eine schöne Phase. Ihr habt euch wieder so ein bisschen rangerobbt, aber du kannst eben nur von außen zuschauen und kannst nicht aktiv mithelfen.
Ja, das ist ja auch, du bist nicht wirklich so dabei. Klar gebe ich meinen gewissen Input und ich muss ja, wie Sie sagen, Sabrina bezieht mich extrem mit ein. Also das, man sagt ja immer so, man braucht die Wertschätzung und so. Mehr als sie mir zur Zeit gibt, hat sie mir nicht gegeben, als ich gespielt habe. So, jetzt sagen wir mal ehrlich, so, das muss ich wirklich sagen, aber trotzdem, du bist immer fühlst dich komisch dabei, so, weil natürlich jubelst du mit, aber trotzdem denkst du, oh, ich will dabei sein. Und genauso, wenn du die Spiele gewinnst, vielleicht aber der Gegner dann in dem Moment mal was nicht so gut gemacht hast, fühlst du dich immer schlecht, wenn du dann sagst, ja, aber so, weil dann ist ja wieder so, ja klar, weil du nicht gespielt hast, deswegen waren die nicht so gut. Und so ist es ja, empfinden ja gar nicht. Deswegen ist es immer so einen schmalen Grat zu finden, was sagt man und was sagt man nicht. Und ja klar freue ich mich über unsere Siege. Also es ist doch völlig normal. Also
das ist dein Arbeitgeber, das muss man ja auch sagen.
Ja,
also es ist dein Verein.
Ich stehe gerne oben und ich werde ja auch die Saison noch wieder fit werden. Also so ist es ja nicht. Und
davon ist auszugehen.
Ja, natürlich. Deswegen, und ich will doch oben mitspielen. Also deswegen ist doch zu 1000% klar, ich will doch, dass meine Mannschaft jedes Spiel gewinnt. So, und trotzdem fühlst du das ein bisschen anders so, als wenn du selbst auf dem Platz stehst. Aber das ist doch auch logisch. Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt vor Weihnachten noch fit werde, noch Spiele machen kann und dann ist die Phase hoffentlich auch wieder überstanden und ist halt einfach doof gekommen, muss man sagen. Die Lebensmittelvergiftung und dann 3 Tage später, war es wahrscheinlich in dem Moment, muss ich sagen, zu früh. Also, dass ich dann rein, ich habe gedacht, ich bin schon wieder hergestellt, weil es hat ja nichts Muskuläres, aber der Körper war scheinbar komplett aus dem Spiel genommen. Ja, hätte man vielleicht cleverer sich anstellen müssen, alle miteinander. Aber hilft nichts und ja, jetzt kämpfen wir gegen an.
Hat dir der Körper da irgendwie ein Zeichen gegeben oder haben alle auch gesagt, naja, komm, versuch's einfach, weil das kann natürlich wirklich so sein, dass dein Körper damals noch geschwächt war und da dann natürlich empfindlicher reagiert.
Ja, mit Sicherheit. Also das Zeichen war ja schon am Ende der englischen Woche, dass ich auf einmal 24 Stunden einfach nur, oder was waren das, 15 Stunden. Ich war nur 15 Stunden ausgenockt. Also es fing abends an und es ging bis freitags nachmittags. Gefühlt freitags abends war ich wieder fit so. Aber natürlich ging's ja nicht, wenn du die ganze Nacht Fieber hast und dich übergibst und alles. Also das, da kannst du ja nicht dann drüber nachdenken. Also ich habe trotzdem noch mal kurz drüber nachgedacht, aber weil ich halt ja auch Medikamente genommen hatte, ging's da dann schon nicht mehr. Also von daher, natürlich war das ja schon irgendwo ein Zeichen in dem Moment so, es geht jetzt heute nicht. Gut, dass dann drei Tage später noch so ist, ich weiß es nicht, aber ist halt jetzt echt blöd gelaufen.
Bei einer Lebensmittelvergiftung, also ich glaube nicht, dass du die schlimmen Sachen, dass du die schnell aus dem Körper rausbekommst, das ist schon klar. Aber irgendwie ist der Körper natürlich wahrscheinlich immer noch angeschlagen so ein bisschen und reaktiviert sich gerade so ein bisschen wieder.
Ja, und wahrscheinlich auch völlig dehydriert gewesen. Ja, na klar. Weil das, was man in diesen zwei Tagen, also überleg mal, in 15 Stunden minus 4 Kilogramm.
Echt?
Ja, das war Wahnsinn. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, was da alles so also das war Wahnsinn. Deswegen kann man sich ja ungefähr vorstellen und das war wahrscheinlich die Energie noch nicht wieder zurück und ja, dann ist es ja drei Tage später passiert und da hatten wir den Salat.
Lass uns bei FC Ingolstadt mal bleiben. In Bielefeld jetzt so einen kleinen Rückschlag erlitten. Ach, du hast so häufig gesagt, ich muss immer an dich denken. Arminia Bielefeld. Neben dem ersten FC Saarbrücken für mich so ein bisschen die Mannschaft der Stunde in der dritten Liga.
Ja, sehr stabil, muss man sagen. Also auch Freitagabend, ich habe das Spiel ja geschaut, die haben mal gar nichts anbrennen lassen. Also natürlich sind wir brutal ersatzgeschwächt, das muss man sagen. Also waren wir die letzten Wochen auch und wenn ich sehe, was die Gegner da zugelassen haben, aber jetzt, boah, die haben stabil gestanden, die haben Minute für Minute ihr System runtergespielt, die haben sich Chance nacheinander erarbeitet und dann wirst du halt auch belohnt, dass dann mal ein 30-Meter-Schuss reingeht und sie haben jetzt 12 Gegentore, glaube ich. So kannst du Spiele gewinnen, weil dann reicht halt auch mal ein Sonntagsschuss und dann gewinnst du halt so ein Spiel 1-0, weil du musstest eigentlich 3-0, würde ich sagen, wäre in Ordnung gewesen. Aber meistens die Spiele sind dann, ja, du verlierst dann 1-0, so wenn du deine Chance nicht machst und dann kriegt der Gegner doch eine, aber sie haben gar nicht zugelassen, bis zur letzten Minute nicht zugelassen. Ja, deswegen stehen sie auch da oben und Saarbrücken ist so ein bisschen das, was man die letzten Jahre immer in Ansätzen gesehen hat, finde ich. Sieht man dieses Jahr viel mehr, so ein bisschen still und heimlich, weil sie viele Sonntagsspiele irgendwie haben, finde ich. Dadurch gehen sie ein bisschen so unter, aber ja, sie sind voll dabei, aber gut, deine Mannschaft ja genauso, also in Sandhausen.
Ey, das deine Mannschaft, das ist dein Ex-Verein.
Ja, aber ist jetzt ja nicht mehr meine Mannschaft.
Nein, aber deine Mannschaft.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz zu Saarbrücken. Rüdiger Ziel, wo man schon oft drüber diskutiert hat, ja, Doppelfunktion, funktioniert das alles und auch die Fans so ein bisschen gekrummelt, aber der macht doch dort einen Top-Job. Ich fand auch hier in Dresden, die sind mit einem klaren Plan aufgetreten. Das war bis jetzt die beste Mannschaft, die wir hier in Dresden hatten, der erste FC Saarbrücken. Das war wirklich eine beeindruckende Leistung und ich habe letzte Woche auch schon gesagt, die werden sich mehrfach in den Hintern gebissen haben, dass die nur mit einem Zähler aus Dresden nach Hause gefahren sind.
Ja, weil es ein klares Abseits-Tor war auch noch am Ende, oder?
Ach komm, das hast du nicht mal mit zwei Augen gesehen. Wer das gesehen hat, Baba Grafati, na klar. Das war auch bei uns wirklich gar kein Thema, war null Thema.
Bis ich am nächsten Tag, ich lies ja dann immer seine Analysen und wo er da schon wieder was gesehen hat und dann denke ich so, hä?
Richtig.
Hä, der köpft den, gefühlt köpft er den ja nach hinten so ungefähr so.
Ja.
Also, weil der im Abseits, der kommt da auch von ganz hinten.
Ja.
Ja, gut, wenn du dann das Standbild siehst, dann, also in der Bundesliga wäre es kein Tor gewesen.
Nee, klar.
Ist doch gut so und passt.
Ja.
Also, nee, von daher finde ich auch, also, aber sie machen, ich finde, sie sind letztes Jahr, was waren sie, im Halbfinale DFB-Pokal, plus trotzdem ja bis 3 Spieltage vor Schluss um den Aufstieg mitgespielt, also. Ich weiß auch nicht, was für Gedanken sind, dass man immer so durchmarschiert. Also ich finde auch, sie machen einen Top-Job und sie haben eine gute Truppe zusammen. Und sie waren auch gegen uns richtig gut. Also wir haben dort gewonnen, aber sie waren richtig gut gegen uns, muss ich wirklich sagen.
Und Cottbus?
Ja, na, da sind wir wieder bei dem Aufsteiger, ne?
Und ich Pelle Wollitz, jetzt erfahrener Trainer, der das auch gut macht. Hast du mitbekommen, der hat jetzt wieder gesagt, am Samstagabend ein bisschen gekrummelt, dass nur 9.100 Zuschauer gewesen sind. Und hat gesagt, ja, wenn die Mannschaft aber weiterhin so gut zusammenhält, dann sieht's gut aus mit dem Klassenerhalt. Mit dem Klassenerhalt, hat er gesagt.
Ja, aber Elversberg hat es vor 2 Jahren ähnlich gemacht. Ulm hat es letztes Jahr ähnlich gemacht. So, die haben jetzt wirklich erstmal ihr Ziel und so, der weiß natürlich, oh, es kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Siehe letztes Jahr Jan Regensburg zum Beispiel. Da war es in der Hinrunde auch so. Dann wurde es ja dann hinten raus nochmal eng. Von daher, er macht es doch clever. So, lass sie doch erstmal wieder weiterspielen. Er wird sich schon intern weiter darauf trimmen. Aber es bringt ja jetzt gerade auch nichts für Cottbus, jetzt davon zu sprechen, dass sie jetzt am Ende aufsteigen wollen. Weil wenn ich jetzt die 4 Mannschaften gerade sehe, die alle 4 oben sind, dann sehe ich die anderen 3 Mannschaften schon eher stärker und eher in der Position, dass sie da oben sein müssten, weil die erwartet man schon da oben so. Und Cottbus hat man jetzt nicht erwartet, aber ja, sie werden weiter ihren Fußball spielen, ihren Hurra-Fußball spielen, fahren ja damit ganz gut.
Hat es bei dir mal sowas gegeben, also dass ein Trainer nach draußen hin was ganz anderes gesagt hat als intern?
Nee, weil ich muss halt auch wirklich sagen, wenn ich in der 3. Liga gespielt habe, habe ich schon bei den Mannschaften gespielt, die halt auch wirklich aufsteigen wollten. Also sowohl Bielefeld als auch Osnabrück damals, als auch Dresden und jetzt Ingolstadt waren ja immer die Mannschaften, die aufsteigen wollten. Und in der 2. Liga war ich schon bei den Mannschaften, deren Ziel es war, den Klassenerhalt zu erlangen mit Dresden, mit Aue, mit Sandhausen. Also von daher waren die Zielsetzungen vor der Saison ja auch immer klar. Und das war jetzt nicht so, dass wir... So, ich muss sagen, in Dresden, das war ja dann ein bisschen eine andere Situation, aber da war ja nicht das Ziel, jetzt in dem Sinne aufzusteigen, sondern da hat man dann irgendwann, als so 7 Spieltage vor Schluss oder so eng wurde und das Montagabendspiel in Braunschweig war, wo dann so zum ersten Mal wurde, okay, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann könnten wir wirklich eine Rolle spielen. Haben wir ja dann leider damals nicht. Aber von daher, die Rollen waren immer klar verteilt vor der Saison.
Und das war also wirklich die Spielzeit, die Aufstiegsspielzeit und dann die erste Saison in der 2. Liga, das waren die 2 geilsten Jahre da letzten.
Da liefen jetzt auch 2 Jahre wie aus dem Guss, ne? Muss ja, man ja auch sagen, ne? Kam ja dann die 2. Jahr, startete dann ja auch direkt mit dem Pokalspiel gegen Leipzig, mit dem Spiel in Hannover, wo wir es gewonnen haben. Das lief ja auch einfach und ist ja klar. Das waren 2 Jahre, die nur steil bergauf gingen.
Wie siehst du, weil das war ja auch ein Duell deiner Ex-Vereine, Sandhausen gegen Dynamo. Du weißt selber, Dynamo hat sich in Sandhausen immer schwer getan. Hat dort nie was groß gerissen, hat einmal gewonnen, da sind sie aber dann abgestiegen. Jetzt am Wochenende haben sie diesen Hartwaldfluch endlich besiegt, lagen 2-mal zurück, fand ich, haben aber gut zurückgeschlagen und haben natürlich brutale 8 Minuten dann in der 2. Halbzeit hingelegt.
Ja, ich muss zugeben, ich habe nicht viel gesehen vom Spiel tatsächlich, weil am Samstag war Familientag und wir waren in Vajana im neuen Film, also haben sich die Kinder gewünscht, aber ich habe ein bisschen die Zusammenfassung gesehen und ja gut, wenn du in 8 Minuten so zuschlägst, dann gewinnst du das Spiel halt auch, aber war eine reife Leistung, muss ich sagen, also die war schon eine gute Leistung, muss ich wirklich sagen, aber auch von den Sandhäusern fand ich jetzt keine schlechte Leistung in der Zusammenfassung. War ein Spitzenspiel, so wie man es vorher gesagt hat und die Spiele muss man gewinnen und Dynamo hat sich durchgesetzt.
Jetzt kommt am Sonntag gleich das nächste Topspiel hier in Dresden, Dresden gegen Bielefeld. Bielefeld jetzt erstmal im Pokal noch gefordert gegen den SC Freiburg. Mal sehen, was das für Auswirkungen haben wird. Also ich würde mir ja für die Bielefelder wünschen 120 Minuten, schöne volle Möhre und viel Pokalemotionen mitnehmen.
130 und in der 118. der Verlängerung dann Gegentor zu bekommen, ne? Weil das schwächt eine Mannschaft im Nachhinein immer ganz gut. Ja.
Nee, aber ich denke, Bielefeld ist trotzdem gut gewappnet, auch in der 3. Liga. Und die können auch das Pokalspiel wegstecken, weil sie auch ja einen Tag mehr haben als Dynamo zum Beispiel beim letzten Mal. Also diesmal hat man ja mit der Ansetzung wenigstens so, wir haben sogar 2 Tage mehr Zeit.
Dienstag, Sonntag, ne?
Richtig, richtig. Also das sollte kein
Problem sein. Das ist eine normale, das ist...
Ja.
Ja, das...
Nee, das passt. So, jetzt ihr spielt Samstag gegen den FC Erzgebirge.
Ja.
Gegen deinen Ex-Verein. Und wir müssen ja nicht drum rumreden, du schaust natürlich auch immer noch mit einem Auge, was da im Erzgebirge passiert. nachdem vor zwei Wochen, ich glaube vor zwei Wochen war es, bekannt gegeben wurde, dass das mit Pavel Dortchev im Sommer zu Ende gehen wird, dachte ich mir schon, na, ob das tatsächlich erst im Sommer zu Ende gehen wird. Und da war ich nicht der Einzige. Was ging dir denn durch den Kopf?
Ja, selbe. Also ja. Das ist wild. Du kannst im März kannst du bekannt geben, so, wir gehen jetzt nicht mehr mit dem Trainer in die neue Saison, so, weil.
Aber du hättest wahrscheinlich nicht mehr bis März unter dem Deckel halten können.
Nee, aber von wem auch immer, also wie solche Dinge halt immer rauskommen, weiß man ja auch nicht so. Hm. Man vermutet ein bisschen, das war jetzt dann auch so ein bisschen gewollt, so entweder Punkt 1, schwimmen sich alle nochmal frei und alle fliegen deshalb. Hm. Aber ich kann mir das halt auch nicht vorstellen, Jens, weil die Sache ist ja, was machst du denn? Dann stell dir jetzt vor, die Mannschaft geht jetzt hin und sagt, so, dann jetzt erst recht so, wir spielen jetzt nochmal befreit. Also es war ja auch nicht, dass sie davor schlecht gespielt haben, so finde ich jetzt so. Hm. So, wir spielen, wir steigen am Ende auf und dann sagst du, ja, aber jetzt nicht, jetzt machen wir doch nicht mehr. Also ich fand es eine komische Entscheidung im November eine Entscheidung für den Juli zu treffen. Das kannst du bei einem Spieler machen. So, dass du sagst, hey, so, mit dir planen wir wohl nicht mehr, oder die planen nicht mehr, aber so irgendwie, das wird wohl nicht mehr so, das ist ja noch eine Sache, das dann ein, aber doch nicht der Mann, der vorne, oder der Mann oder die Frau, wie bei uns jetzt, der vorne vorsteht. Also, Jens, ganz ehrlich, das ist doch auch normal, weil das dann gehen noch fünf Spieler, so, die vielleicht keine Rolle spielen, sagen, ja, komm. Der braucht mir eh nichts mehr zu sagen, weil der ist ja eh nicht mehr lange da. So ungefähr.
Genau. Und das ist das Problem, Paco.
Nee,
genau
das geht nicht.
Das sehe ich als Problem an, wenn dein Chef eine Lame Duck ist. Also quasi ja, in beiden. Gut. In beiden ist jetzt in den USA eine Lame Duck. Der hat nicht mehr viel zu ja, sagen. Komplett. Aber das geht über zwei Monate, über genau. Knapp anderthalb Monate. Das ist überschaubar. Aber das sollte bis zum kommenden Sommer gehen. Nenn mir mal ein Beispiel, wo das irgendwie ansatzweise gut gegangen ist. Da gibt's nicht so viele Beispiele im Fußball, weil es eben der Fußballer natürlich auch sagt, na, was hat denn der mir jetzt noch groß zu sagen? Pff, der ist im Sommer eh weg. Und dann gibt's auch ein paar unzufriedene Spieler, die unter Dortchev vielleicht eh nicht gespielt hätten. Und ob sich dann die immer zusammenreißen, die Dortchev gut fanden, weiß ich eben auch
ja,
nicht.
Ja, und das kommt doch dann auch dazu, vielleicht hat der Sportdirektor ein paar Spieler verpflichtet, die er sagt so, ja, die auf dich bauen wir jetzt mehr. Will das so und ja, dann vielleicht auch noch mit dem Trainer, aber der Trainer war in dem Moment vielleicht noch nicht so überzeugt, der sagt dann, warum soll ich jetzt noch für den das so ungefähr machen, so, also ich vertraue jetzt eher auf meinen, das ist nicht gut, also das ist nicht zielführend, meiner Meinung nach, ich war sehr, sehr überrascht, ich finde Pavel hat super Arbeit dort im Erzgebirge geleistet, aber ja, sie werden sich schon irgendwas bei gedenken und ich bin jetzt gespannt, wer kommt, also ich habe jetzt heute Rüdiger Rehm und Jens Hartl gelesen, Rüdi war natürlich dort Spieler, früher Hartl genießt natürlich einen extrem guten Ruf im Osten. Ich bin echt gespannt. Aber es wird jetzt ja wohl bestimmt was passieren.
Naja, bis zum Winter. Also, und beide sind ja, soweit ich weiß, frei. Also beide könnten ja sofort anfangen. Und ich denke, bis zum Winter wird das vollzogen werden. Matthias Heidrich macht dort ja keinen schlechten Job, aber der Move war, wie gesagt, war jetzt nicht besonders clever. Und ich glaube, wenn er jetzt nochmal das Ganze machen würde, würde er es sicherlich anders machen. Und selbst wenn der Schritt dann ja unpopulär ist, dann musst du dich sofort trennen. Dann musst du sagen, wir sind jetzt zu der Entscheidung gekommen, wir beschließen jetzt die Trennung. Aber wie sollte das noch ein halbes Jahr gut gehen? Das ist schwierig. Echt schwierig.
Und dann kommt noch so ein Eierspiel wie in Dortmund hinzu, wo du hättest mit demselben Spiel, hättest du das Spiel dort ja auch gewinnen können. Also da muss man ja mal wirklich sagen, da waren ja gewisse Entscheidungen von den Schiedsrichtern dabei, die das Spiel einfach entschieden haben. Das Abseits-Tor nicht zu geben, den Elfmeter nicht zu geben und gleichzeitig für Dortmund einen Elfmeter zu geben.
Ja.
Also da sprechen wir von drei Toren wahrscheinlich.
Aber du hättest doch jede Woche, selbst wenn du in Dortmund gewonnen hättest und einen Punkt geholt hättest, du hättest doch jede Woche diese Diskussion gehabt, erreicht er die Mannschaft noch, ist das noch der richtige Trainer, im Sommer ist er eh weg, will der noch richtig, klar, dass der das erzählt hat, ist ja logisch, aber du weißt doch auch, wie das ganze Umfeld dann funktioniert.
Ja, und dann kommt Jens, dann kommt doch auch alles, dann ist ja Pavel vielleicht mal irgendwo in einem Stadion, weil er sich eine Mannschaft oder sich einen Spieler anguckt oder was halb auch immer, oh, ist ja schon in Verhandlung mit dem, ist ja das so, du weißt doch, wie es dann immer ist und über 8 Monate so eine Entscheidung zu tragen, weiß ich nicht. Das kannst du machen vielleicht, wenn ein Trainer von sich aus, wenn Jupp Heynckes sagt, so, ich höre am Ende der Saison auf, oder Pep Guardiola, wenn der das jetzt sagen würde, ich höre am Ende der Saison auf, so, oder Jürgen Klopp, wie er das da damals gesagt hat, so, am Saisonende höre ich auf, so, das schaffen wir jetzt nochmal. Und dann sind sie ja ins Pokalfinale noch gekommen. Aber
haben so den Liga-Cup, glaube ich, sogar noch geholt. Also einen Titel gab es doch für Klopp in der letzten Saison.
Ich habe jetzt an Dortmund gedacht damals. Also stimmt, jetzt in Liverpool, ja genau. Klar,
genau, selbe Situation.
Genau. Ja, und das dann noch so. Und wenn du dann am Ende die Meisterschaft, haben sie ja dann ja auch verspielt in Liverpool. So. Aber das ist ja dann, oh, wir haben alles probiert, aber deswegen schmeißt ihn ja nicht vorher. Also,
aber dann ist es eine proaktive Entscheidung vom Trainer.
Ganz genau. So. Unglücklich.
Wie ist das dann eigentlich, wenn der Co-Trainer auf einmal der Chef ist? Das ist ja jetzt mit Adam Susac und Jörg Emmerich so. Für ein paar Wochen werden die jetzt Interims-Cheftrainer. Ändert sich da viel?
Also ich habe ja mal gesagt, bis Aue hatte ich ja eh nie einen Trainerwechsel in meiner Karriere. Dann hatte ich in Aue einen, aber der war nahtlos. Also, naja, doch, stimmt. Da hatte ich 2 Spiele Mark Hensel als Trainer dann. Und dann Sandhausen war direkt der Übergang von Kulovic zu Alois Schwarz. Hm. Ja, das war das einzige Mal. Ja, also ich fand es damals unglücklich und komisch, weil es war dann auch so eine Phase, wo, glaube ich, der Co-Trainer große Ambitionen hatte, selber Cheftrainer zu werden und Dinge gemacht hat, die nicht so logisch waren, plus noch zu verwurzelt war und eigentlich noch ein paar Kumpels hatte innerhalb der Mannschaft, die ja dann doch wieder mal so pushen. Also das war damals nicht so eine ganz so gute Entscheidung oder so eine gute Sache, finde ich. Aber ansonsten, ich stelle mir das auch mal komisch vor, weil ich finde ja eigentlich, der Co-Trainer ist ja das Verbindungsglied zur Mannschaft und gerade ein richtig guter Co-Trainer kümmert sich oft ja auch um die Spieler, die so ein bisschen mehr hinten dran sind, weil die ersten Spieler, die haben schon mal automatisch die Gespräche mit dem Trainer, der kümmert sich ein bisschen mehr und ein richtig guter Co-Trainer kümmert sich dann um die, die dann dahinter sind. Und dann kommt er auf einmal in die Funktion des Cheftrainers und dann erhoffen sich die Spieler ja eigentlich auch ein bisschen mehr, weil sie dann denken, ja, jetzt spiele ich dann doch, weil er hat ja mir immer gut zugeredet und dann kommt auf einmal die Entscheidung doch nicht. Ja, ich hoffe, es klappt am Wochenende nicht, sag ich mal so. Bin auch gespannt, wie er es mit seinem Sohn macht. Also es ist ja auch eine Situation.
Weil wir gerade von Co-Trainer und Cheftrainer sprechen, das ist ja in Unterhaching nicht anders. Marc Unterberger weg, Sven Bender ist jetzt Chef, erstmal.
Wobei ich da ein bisschen gehört habe, die Entfernung ist nicht ganz so weit. Wir reden ein bisschen, glaube ich, mehr, also so wie ich es gehört habe, ein bisschen mehr über den Teamchef und den Trainer. Und jetzt ist ein bisschen mehr der Trainer. Also ich habe schon gehört, der Sven Bender hat extrem viel gemacht. Und dort das ist ja sowieso auch ein
Grund, warum er im Sommer weg ist aus Dortmund, weil er gemerkt hat, er hat in Unterhaching, kriegt er mehr Verantwortung.
Jens, aber Unterhaching ist ja sowieso absolute Sonderstellung. Also der rechte Verteidiger und Kapitän ist der Sportdirektor der Mannschaft. Also ich habe ja so oft, wir haben ja oft Testspiele gegeneinander gemacht. Und wenn Marc Unterberger dann was reingerufen hat, habe ich zum Schwabel öfters gesagt, ey, ruf mal was raus, so, sag mal, soll die Klappe halten, ansonsten lässt sie ihn so. Also, nee, das ist schon eine besondere Situation. Ich denke, dass der Weg war ein bisschen vorgegeben auch so. Also, ich glaube, sie hätten Unterberger sehr, sehr gerne gehalten, weil er auch einfach ja ein Kind des Vereins ist. Aber jetzt die Situation, wie sie ist, ist nicht so glücklich.
6 Punkte Rückstand, ne? Hm. 6 Punkte Rückstand auf.
Unten ist schon viel mittlerweile.
Das ist schon eine Menge Holz, weil wir bei diesem Abstand sind. Siehst du noch Hoffnung für Osnabrück? Die müssen ja, dort ist der Sportchef auch schwer in der Kritik, die müssen ja eine Wintertransferphase hinlegen, die sich aber mal gewaschen hat. Die müssen all in gehen, oder?
Ja, komplett. Und die müssen halt auch echt, also klar kannst du es immer wieder aufholen. Also da brauchen wir ja nicht drüber zu reden, aber du brauchst jetzt schon mal 3 Siege mehr. Und 3 Siege zu holen, ist schon in dieser Liga. Also sag mir eine Mannschaft, die dieses Jahr 3 Spiele am Stück gewonnen hat.
Gibt's bestimmt.
Ja, vielleicht Cottbus.
Cottbus hat 100% 3 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, aber ansonsten ist ja Tabellenführer jetzt gerade. Ne? Also sie müssen schon eine extrem gute Rückrunde spielen. 8 Punkte ist schon echt. Ich habe jetzt am Wochenende echt drauf geguckt und habe jetzt so oben geguckt. Ah, okay, 7. Also von uns jetzt 7, 6, 6, 6. So der Rückstand. Und da habe ich mal so quer so in der Tabelle geguckt. Auch unten, die haben schon ein bisschen Abstand jetzt.
Wie gesagt, bei Osnabrück bin ich sehr gespannt und vor allen Dingen auch für die Spieler, die sich das dann antun, die sagen, okay, ich mach das. Klar, Leihspieler ist ein anderes Thema, aber wer jetzt dann sagt, okay, ich helfe damit, dass wir irgendwie die Klasse halten, da musst du auch schon ein bisschen Mut haben und Zuversicht und Optimismus.
Ja, und dann bist du ja auch vielleicht selbst schon in der Situation, wo du vielleicht für dich selbst nicht in der glücklichsten Situation warst, wo du dann denkst, okay, da ist jetzt nochmal eine Chance für mich
Ja.
zu spielen, da will ich nochmal rein, weil wenn du ja selbst eine vernünftige Position in deinem Verein hast,
Dann gehst du in die Osnabrück.
schwierig dann in dem Moment so gerade, also ja, mir tut's in der Seele weh, also das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie, ja, so in Ostwestfalen ist das irgendwie so das Ding. Paderborn hat die Reise ja auch schon mal so gemacht, ne? Von der Bundesliga dann durch, also Osnabrück war jetzt nicht in der Bundesliga, aber irgendwie so diese, jedes Jahr geht's um irgendwas. Ach, tut mir schon weh, muss ich echt sagen.
Weil du Paderborn ansprichst, die zweite Liga ist ja für mich eigentlich nicht in Worte zu fassen, also was dort abgeht. Also die ist ja zweigeteilt mittlerweile. Also wirklich, da gibt es eine klare Teilung. Bis Platz 12 geht es um den Aufstieg und ab Platz 13 geht es eigentlich um den Abstieg, wobei wir, glaube ich, bei Jahn Regensburg mittlerweile fast festlegen können, dass es das fast schon gewesen ist. Aber der SC Paderborn als Tabellenführer hat immerhin jetzt schon 4 Punkte Vorsprung nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Elversberg am Samstag, im Duell der Zweitliga-Giganten, als die sich in Elversberg mit 3:1 durchgesetzt haben. Lukas Kwasniok
Haha,
macht
ich
einen
wollte es
guten.
gerade sagen. Mit dem Kwasniok. Ich habe am Wochenende, hast du zufällig den Podcast von Hützler gehört?
Nee, nee.
Er hat
Bei
gesagt,
Bild war der, ne?
ja genau, der wurde gefragt, wer ist der beste Trainer, gegen den er je gespielt hat? Der hat vor 3 Wochen gegen Pep Guardiola gespielt. Der hat geantwortet, Lukas Kwasniok.
Und soll ich dir
Boah.
mal was sagen, dass Lukas Kwasniok sogar mal in Dresden im Gespräch war? Also ganz entfernt muss der mal, ich kann jetzt nicht sagen, zu welcher Zeit das gewesen ist. Das war glaube ich, nach seiner Karlsruher Zeit. Ich hatte von dem dann auch mal einen Podcast gehört, da war ich auch schwer beeindruckt. Und der hatte sich das, also es ist jetzt viel wachsweises Wissen, glaube ich, selbst nicht so wirklich zugetraut. Aber ich glaube, man hatte mal lose, ganz lose bei ihm angefragt. Bei Lukas
Okay.
Kwasniok, ja.
Ja, brutal, ne? Also, es spielen auch noch richtig gut. Also,
Ja, ja,
die
ja.
spielen ja mal richtig gut, finde ich.
Ich halte wirklich Kwasniok für jemanden, der dort echt auch für sich selbst gerade was aufbaut. Also der dann zu höherem berufen ist. Also muss ja beim HSV zumindest mal latent im Gespräch gewesen sein. Muss dann zwar gesagt haben, nee, nee, ich bleibe jetzt erstmal in Paderborn, was ich auch gut finde. Aber ja, er macht für sich und seine Mannschaft momentan wirklich extrem Werbung in eigener Sache. Du musst allerdings auch sagen, es ist natürlich in Paderborn auch ein bisschen einfacher als jetzt in Hamburg, Düsseldorf, Köln oder Gelsenkirchen.
Zu 1000%. Also, die sind Tabellenführer und trotzdem, ja, wird wahrscheinlich kein Reporter beim Training dort sein und beobachten, wie ist er in die Köpfe gekommen und was hat er mit den Spielern Besonderes gemacht und wie war der Tagesablauf, muss man sagen. Und ich finde es einen extrem cleveren Schachzug, weil gerade glaube ich, das merkt man jetzt, wie lange ist er jetzt da? Er ist jetzt knapp 2 Jahre, 2,5 Jahre da schon. Man sieht ja eine gewisse Entwicklung und also man sieht ja eine Spielidee und das ist ja immer das, was man ja von den Trainern verlangt. Man will ja immer, dass der Trainer eine Handschrift mitgibt.
Aber da musst du auch einen Trainer mal länger machen lassen.
Und eine Handschrift in 4 Wochen, die kann kein Mensch mitgeben. Also das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und von daher, deswegen weiß er doch jetzt auch, wenn er zu HSV gehen würde, er kann denen gar nicht diese Handschrift geben. Plus HSV ist ja auch noch viel spielergeprägter. Also wenn wir jetzt den Quervergleich, ich habe zu meinem Papa am Wochenende gesagt, pass mal auf, Jatta und Dompe werden am Wochenende spielen. Weil es sind nun mal die Urgesteine so in Hamburg. Damit tust du dir einen Gefallen, wenn du die spielen lässt als Trainer, dann kriegst du die wieder hinter mir. Die werden im 4-3-3-System so, das war vorgegeben. Dann ist es so, und in Paderborn konnte er eine gewisse eigene DNA, eigene Identität reinbringen. Weil dort wird es mitgemacht und deswegen wäre es jetzt ja ein katastrophaler Schritt, wenn er jetzt den schnellen Schuss machen würde und jetzt schnell zu Hamburg gehen würde. Natürlich ist der Verein 3, 4 Nummern größer. Aber wenn er jetzt genauso weitermacht, dann kann er wahrscheinlich im Sommer auch nochmal woanders hingehen, wenn er das denn möchte. Es gibt ja auch
Vielleicht.
vielleicht mal welche, die mal zufrieden sind in dem Moment. Vielleicht wollen sie nicht
Ja.
immer mehr, 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 mehr und größeren Club, sondern nein, ich bin hier bin ich wichtig, hier habe ich meine Leute um mich herum, hier können wir uns entwickeln und hier ist man halt auch zufrieden, vielleicht mal, wenn ich aus 3 Spielen 6 Punkte hole.
Ich interpretiere jetzt einfach mal was rein. Vielleicht kommt auch von ihm so eine gewisse Dankbarkeit. Erinnere dich an diese
Ja,
Mallorca-Affäre,
hundertprozentig.
wo er jetzt sagt, oh, der Club hat hinter mir gestanden. Die haben mich nie einfach geschasst, die haben mich auch nicht links liegen lassen, sondern die standen zu mir.
Und war ja auch völlig überraschend, Jens, oder? Damals. Also muss man doch ehrlicherweise sagen, als die Geschichte da rauskam, war doch eigentlich klar, okay, der ist wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Und ich meine, die haben ja, glaube ich, noch Training 2 Tage verschoben. Mhm. Das war ja schon eine krasse Sache. Und
ja, aber überleg dir mal, wenn das in Hamburg, Düsseldorf, ja, Köln passiert, dann bist du weg.
Ach, keine Chance.
Paderborn geht das eben und das merkt er. Und das Umfeld ist familiär. Ich habe ihn neulich auch in einer Pressekonferenz gesehen, da klingelte das Telefon, ist einfach ans Telefon gegangen und so. Das kannst du dort eben alles machen. Und wahrscheinlich auch eine Trainermannschaft, also die da auf ihn setzen. Und ich glaube schon, dass mit Paderborn so ansatzweise zu rechnen ist. Jetzt weißt du nicht, wie die Rückrunde läuft. Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Paderborn gut dabei ist. Ich glaube, letzte oder vorletzte Saison waren sie auch gut mit dabei, sind da ein bisschen abgeschwächelt. Mal schauen.
Haben aber auch einen guten Mix, so finde ich, in der Mannschaft, ne?
Ja. Jetzt erklären wir mal den Hamburger SV. Also meine Romantik hat wirklich im Frühling, als Steffen Baumgart zu seinem HSV gegangen ist, zu seiner Kindheitsliebe. Also es ist ja wie wenn du früher eine Schulliebe gehabt hast und die dann nach 20 Jahren wieder triffst und sagst, oh, jetzt passt zusammen, was zusammengehört. Und dann kuschelst du und dann ist alles schön. Und nach einem halben Jahr ist alles vorbei. Liegt alles in Scherben. Da hat die Romantik dann ausgedient. Erklär mir das mal. Das hat sich doch so schön angelassen. Und naiv betrachtet, von außen betrachtet, wirklich, ich hänge ganz weit außen, habe ich gedacht, na warum denn nach einem 2-2 gegen Schalke den Trainer schassen? Aber so, wenn du Stefan Kunz gesehen hast und so, waren die davon echt fest überzeugt, dass es mit Steffen Baumgart tatsächlich nicht mehr weitergeht. Und das, was gegen Steffen Baumgart spricht, und das hast du mir auch immer wieder gesagt, er hat in Hamburg eben auch keinen Baumgart-Fußball mehr spielen lassen, den er in Köln und in Paderborn spielen lassen hat.
Ja, also bis auf die Schiebermütze und das kurze T-Shirt war kein Steffen Baumgart in Hamburg zu sehen.
War sein Bruder.
Das geht. Also Steffen Baumgart war Heavy Metal, Hauruck und überrenn den Gegner. Ob es in Paderborn war oder ob es in Köln war. Ich meine, Köln hat vor 2 Jahren noch oder vor 3 Jahren, dann sind sie in die Euroleague eingezogen. Und im Jahr danach, ja gut, da haben sie alle Spieler verkauft, so ungefähr. Wir ziehen in die Euroleague ein, wir verkaufen alle unsere Spieler und mach du da mal was. Und da hat er trotzdem jede Woche noch gesagt, wir grähen aber drauf, wir hauen alles raus. Und dann kommst du einfach zur stärksten Mannschaft der 2. Liga. Das ist sie für mich einfach von den individuellen Spielern. Und dann sagst du, nö, auch hier gehe ich mal hin und ich spiele mal Verteidigungsfußball. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig gegen Schalke. Ich
ja, ja wenig, die zweite ich Halbzeit war eine Katastrophe, war eine Offenbarungszeit.
Unser Co-Trainer und ich sind ja beide durch meine Vergangenheit auch Schalke-Sympathisanten und er auch so ein bisschen. Und ich hatte in einer, und wir sprechen öfters mal über Schalke, und ich hatte in der Halbzeit schon so, dass ich ihm eigentlich schreiben würde, boah, was ist nur aus unserem Schalke geboren? Ich bin so froh, dass ich die Nachricht hier abgeschickt habe. Und dann da kommt Hamburg aus der Kabine und sagt, ne, jetzt, wir führen jetzt 2-0, Schalke ist völlig angenockt, die könnten wir jetzt eigentlich 5-0 abschießen. Ach komm, lass uns mal hinten mit 5 Mann reinstellen. Und
aber warum machst denn du sowas?
Ja, keine Ahnung, Jens.
Das ist Sahin in Madrid, wir stellen uns hinten rein, ja. Angsthasenfußball. Warum ja, machst
Real
du das?
Real Madrid ist nicht Schalke.
Ja. Ne? Hast du recht. Aber trotzdem.
Das hat einfach nicht gepasst. Aber ich war, Jens, sorry, aber für mich ist Dompe, der hat in dieser Liga nichts zu suchen. Nichts. Der, ich habe jetzt so oft die Spiele gesehen, der kommt ja nur noch immer nur rein. Der hat die reihenweise auseinandergenommen, die Gegner. Der hat letzte Saison funktioniert, wenn der fit war. Der knallt ja immer Tore oder Vorlagen rein. Also wenn der da antritt und seine Dribblings macht, da sieht kein rechter Verteidiger der Liga Land. Kein rechter Verteidiger der Liga. Und hört ihr jede Woche Interview? Ich meine, das ist ja auch provozierend. Jede Woche fragen die Journalisten, ja, was mit Dompe, und erzählt jede Woche davon, ja, aber zum Fußball gehört auch die Rückwärtsbewegung. Ja, das stimmt, aber wenn er dir jedes Spiel vorne 3 bis 4 unfassbare Offensivaktionen macht, also der Mann, wenn er gesund ist, hat auch einen Platz zu stehen, weil der entscheidet die Spiele. Und jetzt komischerweise am Wochenende, du siehst ja, was er kann.
Ja, ist natürlich dann gleich also, zum Polzin gerannt, zum Trainer. Das
ist ja immer das gemerkt. So, ne? Ja. Klar, aber das war doch nicht verständlich. Also auch gegen Schalke, da war diese Wechsel dann erst, dann bei allem Respekt, aber dann bringt er ich glaube den A-Jugendstürmer, bringt er rein vor Dompe. Und dann, als gar nichts mehr ging, dann bringt er mal ihn. Und der hatte da noch 3 krasse Aktionen wieder. Also ein bisschen, viele unglückliche Dinge, auch das Interview über Haier. Ja, ein Haier ist kein Schonlau. Ja,
aber das warum? Stimmt,
aber also Schonlau hat drei rote Karten schon gekriegt dieses Jahr.
Ich verstehe nicht, warum sich Steffen Baumgart so schwer gemacht hat. Oder haben wir ihn alle überschätzt in Paderborn, in Köln? Also ganz ehrlich, du hast gerade gesagt, der hat den ersten FC Köln in den Europacup geführt. Und das war ja nicht irgendwie Zufall, sondern das war eine überragende Saison. Die haben den auf Händen getragen in Köln. Das war der Messias.
Also in Köln hat er einen überragenden Co-Trainer, das weiß ich. Das war nämlich mein Jugendtrainer früher, André Pawlak. Der ist jetzt, auf Schalke. Und in Paderborn hatte er Czerny als Co-Trainer, das weiß ich auch, von Braunschweig. Ja, ich weiß es nicht, ob die halt für das Taktische und eher für das Motivierende da war. Ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht. Aber ja, also das war ja schon extrem überraschend, dass ein Trainer dieser Kategorie überhaupt in die zweite Liga geht so.
Weil es die große Liebe ist.
Nee, genau, den hat man ja viel höher angesehen so. Einfach aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Und wie gesagt, das Köln, der Abstieg, der war erklärbar. Der war ja wirklich mal erklärbar. Und dann ja gut, zum HSV, das ist ja was anderes. Aber vielleicht auch da, Mann, du kommst 6 Spieltage vor Schluss oder 8 Spieltage vor Schluss. Eine richtige DNA der Mannschaft konnte man nicht unbedingt mitgeben. Aber trotzdem, und dieses Jahr wollte er eine andere DNA und das hat ja niemandem gefallen.
Ja, du hast gemerkt, glaube ich, dass es zwischen Stefan Kuntz und Baumgart auch nicht so richtig matcht.
Ja, das ist ja auch wieder das Nächste. Dann kommt ein neuer, was ist Stefan Kuntz? Ist ja Geschäftsführer, ne? Er will ja auch wieder neue Ideen reinbringen und war selbst Trainer, ne, vor nicht allzu langer Zeit noch. Wahrscheinlich dann 3-4 Mal so gesagt, ja, machst du doch mal so und dann erst recht, ne, jetzt mach ich nicht so und... Das ist ja oft das Problem. Das ist ja mittlerweile so oft das Problem, dass das ist nicht nur im Fußball, sondern in der ganzen Welt, in der Politik. Es wird mehr gegeneinander als miteinander gemacht.
Deshalb tut uns die Weihnachtszeit so gut. Da ist 100%. Hoffentlich mehr miteinander. Wie lange machen Sie denn jetzt mit Merlin Polzin weiter? Mit dem Interims-Cheftrainer, der vom Co-Trainer auch zum Chef aufgestiegen ist. Der das ja jetzt am Wochenende gut gemacht hat und wo Stefan Kuntz auch gesagt hat, der sitzt auch am kommenden Wochenende gegen Darmstadt sicher auf der Bank. Mhm. Eigentlich musst du doch die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Und solange Polzin gute Arbeit liefert, gibt es ja keinen Grund, was zu ändern.
Ja, auch da wieder, wenn sie von überzeugt sind und miteinander arbeiten, warum nicht? Also es kann ja funktionieren. Du musst halt nur miteinander arbeiten. Und sie werden ja fähige Leute haben in Hamburg. Also wenn ich die Spieler alleine sehe, die sie unter Vertrag haben, die haben sie auch hier irgendwo verpflichtet und die haben ja alle was drauf. Natürlich hat Hamburg eine andere Stahlkraft, dass du da schon mal schneller hingehst. Aber deswegen, wenn es doch funktioniert und wenn die Mannschaft wieder funktioniert und läuft und du gewinnst jetzt am Ende gegen Darmstadt, warum nicht? Aber wahrscheinlich ist in Hamburg dafür der Name dann zu klein.
Bruno Labbadia hat, glaube ich, auch in 3 Wochen noch Zeit, wenn sie ihn wollen. Und ich glaube, der macht das auch. Also ich glaube, der hat nochmal Bock auf den HSV und würde sich dafür auch in die zweite Liga begeben.
Ich glaube, es gibt auch schlimmere Adressen als in
der
Hamburg.
Der HSV hat eben noch diese Strahlkraft, genauso wie sie Schalke 04 hat. Was hast du denn deinem Co-Trainer am Freitagabend geschrieben? Die dachten ja alle, Mensch, jetzt die Wiederauferstehung in Hamburg aus 0-2, 2-2 gemacht. Und dann eine Woche später ist alles schon wieder Makulatur. Da lässt du dir von Kaiserslautern 3 Stück einschenken?
Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur noch traurig.
Ja.
So ehrlich muss man sein.
Und Schalke ist bei den Teams dabei, die nicht um den Aufstieg kämpfen, sondern gucken müssen, dass sie irgendwie den Worst Case vermeiden. Wirklich.
Ja, so kann man sich irren. Ich habe nach dem ersten Spieltag, ich dachte, boah, geile Truppe, geil zusammengestellt. Die haben so richtig, die haben Anführer, die haben Teamplayer, die haben Individualisten. Die haben genau das, was eine Mannschaft braucht. Mit denen kann man dies ja echt mal rechnen. Ja, Pustekuchen, jetzt stehen sie da, wo sie auch gerade leider echt hingehören. Und ist ja auch nur Chaos oben und unten mit Ralf Fährmann, die ganze Thematik. Und
krass, oder? Also so eine heftige Pressemitteilung. Hast du jemals so eine Pressemitteilung oder so eine Verlautbarung von einem Verein über noch einen angestellten Spieler gehört? Also ich kann mich nicht erinnern in jüngerer Vergangenheit. Wirklich nicht.
Noch nie.
Also das ist schon krass, oder?
Ja, also wirklich noch nie und muss man das denn?
Nee,
also,
nee. Ein Problem mit dem Spieler hast.
Er hat ja auch Verdienste. Er hat ja wirkliche Verdienste für den Verein. Ja, wie gesagt, also war ich schon geschockt in dem Moment und in dem Sinne ist ja auch, man muss ja da ja auch mal ehrlicherweise sagen, die Aussage, die er getroffen hat, irgendwo ist da ja auch was Wahres dran. den Vertrag hat er sich über die letzten Jahre erfüllt. Er war immer da. Mhm. Er, wie oft wurde er dann, wenn es ganz, ganz gebrannt hat, wieder ins Tor geworfen und hat dann seinen Mann gestanden. Dann wollten sie unbedingt wieder da verlängern. Dann war so, ist ja immer diese, es gibt ja immer zwei Seiten. So, wenn es super läuft und dann musst du unbedingt verlängern, weil dann sonst bist du dem Verein nicht dankbar, so ungefähr. Und wenn es schlecht läuft, ja, dann sollst du direkt gehen, so, weil die es dann nicht mehr wollen. Und von daher, die Aussage war ja legitim, die er gesagt hat. Und was er dazu ja auch gesagt hat mit mein Name wird jetzt gerade verbrannt, so erstmal ja schon die Eierei letztes Jahr mit dem Stück Kuchen da. Also, das war ja schon, wo ich gedacht habe, und manche Dinge verstehe ich nicht, und auch da wieder, warum immer gegeneinander?
Wie gesagt, ich glaube schon, dass Ralf Herrmann ein königsblaues Herz durch und durch
hat. Der liebt, ich kenne Ralle ja. Ich kenne Ralle ja aus der Jugend. Der liebt Schalke abgöttisch. Also, der ist mit weiß nicht, 15 aus Chemnitz zu Schalke gekommen. Mehr als Schalke geht nicht für ihn. Und ich meine, hat ja auch genug Erfolge mit Schalke gefeiert. Also von daher.
Krass. Aber dass das dann so zu Ende geht, da sind wir wieder bei der großen Liebe.
Danny Latz hat auch dasselbe. Ja. Also Danny Latz hat mit mir in der Jugend zusammengespielt. Das heißt, der ist dann aus Mainz zurückgekommen, aber der gefühlt übertragen hat er dann 25 oder 20 Jahre auf Schalke gespielt. Und dann ist er suspendiert. Also zweite Mannschaft. So. Und dann schreist du noch Identifikationsfiguren. Hm. Ja, gut. Du hast sie vor der Haustür liegen, die unbedingt alles wollen, und
aber das ist schon ein wilder Verein, auch wenn du siehst, was da der Ex-Trainer jetzt nochmal so zum Besten gegeben hat. Und ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal ordentlich nachladen wollte, sondern der hat, glaube ich, die Realität beschrieben. So läuft es auf Schalke ab. Auch alle Indiskretionen, dass die sofort immer nach außen getragen werden, dass wir heute in einer gläsernen Welt sind. Paco, das verstehe ich auch. Und dass vieles schneller nach außen kommt als noch vor 10, 15 Jahren. Logisch. Aber Schalke bleibt ja nichts mal zwei Minuten irgendwo in der Kabine oder im Vereinsheim.
Ja, ist echt krass, muss man wirklich sagen.
So, dann lass uns mal in die Liga gehen, wo Schalke ja so schnell erstmal nicht hinkommen wird, wahrscheinlich. Liga 1. Wie lange ist denn Marco Rose noch Trainer Leipzig?
Ich habe bis vor dem Wochenende ja immer gedacht, was soll der Quatsch? Also was soll diese Quatschdiskussion so jetzt über Marco Rose,
War ich ähnlich drauf.
Brutalen Bundesliga-Saison, natürlich Champions League, aber ich habe auch irgendwie mal geguckt. Also ich finde, sie haben halt auch einfach nur unglaubliche Gegner gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie das zustande kommen konnte, dass Leipzig nur solche Gegner hatte.
Ja, ein bisschen in Anführungszeichen Lospech gehabt. Du hast ja die Auslosung dir nicht angeguckt, aber der Computer hatte offenbar kein österreichisches Brausegetränk getrunken, sondern war mit vielleicht Cola aus einem anderen Land geeicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die schon heftige Lose zusammenbekommen. Mir hat aber jemand auch nochmal gesagt, ja, Moment. Klar, in der Champions League haben sie schwere Gegner gehabt, aber guck dir mal die Spiele in der Bundesliga an. Da waren sie richtig gut dabei. Aber sie haben nicht überzeugend richtig gespielt. Also sie haben auch ein paar knappe Ergebnisse, 0-0 gegen St. Pauli, knapp gegen Bochum gewonnen, gegen Augsburg auch knapp gewonnen. Das war alles nicht so super überzeugend, und es war auch dann nicht mehr der ganz große Rose-Fußball. Und ihn fällt natürlich auf die Füße. Marco Rose arbeitet gerne mit kleinen Kadern zusammen und wollte auch nie einen exorbitant großen Kader haben. Und jetzt haben sie den Salat. Jetzt sind ein paar Spieler verletzt. Und unter anderem Xavi Simmons, den sie überhaupt nicht ersetzen können. Und jetzt haben sie viel zu wenig Spieler für das ganze Pensum, für die drei Hochzeiten, auf denen sie noch tanzen.
Ja, ich sag, zwei Spieler fehlen dem brutal. Xavi Simmons und David Raum.
Ja.
Ich finde, David Raum ist auch unglaublich. Der ist brutal.
Aber der ist spätestens im Sommer auch weg, oder? Also so oder so weg. Weil David Raum hat auch durch diese Europameisterschaft, auch für sein eigenes Standing, glaube ich, nochmal eine gute Werbung gemacht. Also ich glaube, der wird ganz anders wahrgenommen nach der Europameisterschaft als bis zur EM. Ich habe den immer für so einen Halotri gehalten. Also richtig so ein Fußball-Halotri.
Ja, die EM hat vielen verdammt gut getan von den Jungs, muss man wirklich sagen. Nein, muss man wirklich sagen, so, ne? Und wie sie sich dann präsentiert haben, und der definitiv auch so. Aber ich finde es halt wirklich, aber natürlich jetzt nach dem Wochenende mit, um zurückzukommen auf Rose. Ja, und Roger Schmidt ist frei, ne?
Eben drum. Auf der anderen Seite sage ich mir, das ist doch ein Match mit Rose und Leipzig. Also der kommt aus dieser Stadt. Einen besseren Trainer kriegst du für dieses Konstrukt so schnell nicht wieder. Der kommt aus der Stadt, der hat dieses System komplett adaptiert. Also mit dem kannst du ja in der Öffentlichkeit arbeiten. Die Mannschaft steht offenbar, also ein Großteil der Mannschaft offenbar auch noch hinter ihm. Also von daher tun sie sich, glaube ich, da bei ihm schwerer als bei möglicherweise anderen Trainern. Den ein oder anderen Trainer, der jetzt nicht aus Leipzig kommt, hätten sie möglicherweise schon gewuppt.
Ja, ich finde es halt auch immer krass. Also ich die Entwicklung, ich habe es nicht so gesehen, wie es gemacht wurde. Ich finde auch, und du musst ja auch mal so, ich habe jetzt noch wieder eine Tabelle gesehen, letztes Jahr nach dem Spieltag und dieses Jahr. Bayern München hat beide Jahre exakt die gleiche Punktzahl.
Genau.
Nur einfach Leverkusen hat ja einfach ein Jahr gespielt, was es nicht gab. So. Das war ja, aber das war das erste Mal, wenn wir jetzt quer in 12 Jahren, ne, 10 Jahre Bayernmeister, dann letztes Jahr Leverkusen und dieses Jahr ist das 12. Also es war das erste Mal in 12 Jahren, dass eine andere Mannschaft das geschafft hat da vorne. Dortmund hat es einmal zwischendurch geschafft, aber nicht bis zum Ende, aber nicht in dieser. Also von daher immer dieses Sagen, ja, Leipzig muss halt auch mal da sein, dann, wenn Bayern schwächelt. Aber waren sie jetzt so schlecht in den letzten Jahren? Also sie sind ja jetzt auch 5, 6 Jahre in Folge in die Champions League und unter Rose jetzt auch schon länger. Also
natürlich fällt dir der Anspruch irgendwann auf die Füße. Der hohe Anspruch und der Kader ist teuer. Ja. Und du bist natürlich verdammt nochmal verpflichtet, wie so andere Teams wie Bayern, Dortmund in der Champions League nächste Saison zu spielen. Ja. Der Druck ist einfach da.
Aber bei Leipzig ist zurzeit viel zu viel Karussell, finde ich. Da war letztes Jahr dann schon mit Eberl, dann war der weg. Jetzt habe ich Ruven Schröder jetzt vorgestern gelesen oder gestern gelesen.
Schon weg.
Ist er schon wieder. Da ist Marcel Schäfer jetzt im Gommes, dann Klopp und das ist so. Ich finde das so eine Hektik so. Also ja, wie gesagt, der Anspruch ist wahrscheinlich in Madrid zu gewinnen gegen Atletico, gegen Juve zu gewinnen. Na klar, in Glasgow zu gewinnen, das verstehe ich. Das ist was anderes so. Aber in Mailand zu gewinnen, also das, geh mal, die Gegner, die sind halt auch echt krass gewesen, aber der Anspruch ist wahrscheinlich echt, dass man gegen die alle gewinnt und.
Jetzt hast du Frankfurt im Pokal. Für mich Frankfurt momentan Mannschaft der Stunde. Also die sind so bockstark drauf. Quizfrage, wann hat Frankfurt das letzte Mal verloren? Dr. Ball?
Ja, gegen Dortmund, oder?
Nee, das war erster Spieltag Dortmund. Wir haben danach auch nochmal verloren. Na?
Euroleague nicht?
Nee.
Das weiß ich, gegen Bayern nicht verloren, gegen Stuttgart gewonnen, gegen Leverkusen nicht verloren.
Doch, 1-2.
Gegen Leverkusen verloren.
Das ist die letzte Niederlage gewesen. Danach 9 Pflichtspiele in Folge gewonnen. 9. Ach. Krass, oder?
Ja.
Und die jetzt im Pokal zu haben?
Boah. Schwierig, undankbar.
Das hast du aber noch milder ausgedrückt. Undankbar. Undankbar ist schön ausgedrückt. Nee, klar. Dann spielst du in Kiel, wo du eigentlich so unter Druck stehst, dass du sagst, okay, du musst. Und dann Champions League, das Spiel der letzten Chance gegen Aston Villa. Gibt's auch einfachere Spiele.
Also in Kiel spreche ich aus Erfahrung auch undankbar.
Ja, natürlich.
Sehr undankbar. Ich glaube, den einzigen Sieg, den ich in Kiel gemacht habe, bin ich nicht mitgefahren, war, habe ich geheiratet. Aber da kann ich mich als Sieger bezeichnen, weil meine Mannschaft dort gewonnen hat.
Ach Gott. Ja. Sollen wir dir noch irgendwie das T-Shirt, das Trikot von damals überreichen? Das ist, den Kielsieg, den tust du dir auch mit anheften, ja? Du standst gar nicht im Kader.
Ja, deswegen, aber war ja meine Mannschaft. Da war ja so ein, ich glaube, es war der einzige Sieg meiner Karriere.
Das war das Ding, wo du neulich erzählt hast, dass Ralf Minge dann abends noch vorbeikam.
Ja, genau. Eilers und Stefanie kamen getroffen dort damals, das weiß ich noch.
Okay.
Ja, gut, war am Tag meiner Hochzeit, ne? Also, das Datum kenne ich.
Gut, das solltest du.
Kiel ist, wow, ist gerade leid, wow. Ja, und dann kommt Aston Villa und auch die, guck mal, Aston Villa hat Bayern geschlagen.
Gut, die hast du in Leipzig. Das kann nochmal was anderes sein, aber unangenehm, äußerst unangenehm.
Ja, aber sind ja eh schon raus. Also.
Für dich sind sie dann raus, ja?
Ja, wie soll das denn noch klappen? Also.
Nur wenn du 3 Spiele gewinnst, geht's vielleicht noch irgendwie.
Boah, glaubst du dran?
Ja, nee, ich glaube also glaub ich an den Weihnachtsmann, nee, aber.
Ja, ich schon. Hey, guck dir mal das Wunder von Manhattan an, da ging es gerade drum. Glaubt ihr an den Weihnachtsmann. Aber du musst ja wirklich sagen, Jens, das ist Real Madrid mit 6 Punkten und davor die Mannschaften haben alle 7 Punkte. Das heißt, die brauchen alle nur noch einen Sieg, dann bist du weg. Also ja, 9 Punkte. Aber
noch ein bisschen gegeneinander hin und her und
fallen. Ja, also ich habe dir ja schon was dazu gesagt. Ich habe dir schon gesagt, dass ich selbst Paris Saint-Germain extrem gefährdet sehe.
Nee. Also ich kann mich nicht festlegen, weil das kriege ich in der nächsten Folge, kriege ich das so butterdick aufs Brot geschmiert. So butterdick, dass du hast ja so ein Elefantenhirn leider. Du verdrängst das leider eben auch nicht und sagst dann mal später, ach nö, habe ich schon vergessen, so, sondern du trägst mir das leider nochmal dicker. Aber nee, ich lege mich jetzt fest. 2.12. Kurz nach 9 lege ich mich fest, Paris schafft das trotzdem. Ich fand die auch nicht schlecht gegen den FC Bayern. Also von daher, die schaffen das schon.
Ja, ich sag, die gewinnen ja jetzt
gegen Salzburg. Also gegen Salzburg ist freilos. Also Salzburg in der absoluten, ja, in der aktuellen Konstellation.
Wenn der Trainer mal wieder zu Vernunft zurückkehrt und Jannis Blaswig ins Tor stellt, dann wir schon sehen, wie der zaubert. Nein, aber ich sag, die gewinnen jetzt gegen Salzburg. Dann haben sie 7. Dann spielen sie gegen Manchester City. Das, also ja, ist im
Moment. Guck dir mal die Formkurve von Manchester City bitte an.
Ja, stimmt. Deswegen schlechteste Mannschaft der Welt jetzt. Ne? Also bitte. Verlieren die und dann musst du. Und wenn du ganz viel Pech hast, haben die anderen Mannschaften alles schon 10 und du bist vom Torverhältnis hinter. Dann musst du auch noch hoch gewinnen und spielst in Stuttgart.
Ja, du, Paris spielt gegen Manchester City zu Hause. Ja. Na ja, guck mal. Da wird der Prinzenpark sein eigenes Aroma entwickeln. Bei Pep Guardiola läuft es momentan auch nicht. Der kratzt sich die Nase auf. Das sieht nicht gut aus. Und gestern hat er dann noch die Liverpool-Fans hat er gezeigt, 6 Titel. Wobei ich das ein bisschen verstehen kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja sogar ein bisschen Verständnis für. Da zeigt er nämlich Gefühle. Der Mann hat Gefühle und hat mir gut gefallen. Wenn du so ein bisschen schikaniert wirst, ein bisschen dort ein bisschen belatschert wirst und so Sprechchöre gegen dich kommen, dann einfach mal kurz zusammen, Freunde, mal ganz ruhig. In dieser Saison seid ihr wahrscheinlich dran, aber ich habe hier auch schon einiges erreicht.
Mega geil. Ja, ist doch mega geil.
Ja.
Gehört dazu.
Ja, finde ich auch. Und also ich habe daran nichts zu kritisieren. Und das macht den Charme des Fußballs aus. Manch anderer junger Trainer hätte, glaube ich, gar nicht reagiert und hätte sich da nicht provozieren lassen, weil es wohl in der Trainerschule so kommuniziert worden ist. Aber ich finde das gut. Einfach mal Gefühle zeigen und zu sagen, okay, ich bin nicht irgendwie aus Glas oder aus Beton. Und ich fand es auch gut, was Manchester City gemacht hat, dass die mit ihm verlängert haben. Fand ich wirklich gut.
Ja, gut, ist aber auch ein unfassbarer Trainer. Also nur weil der, also ich finde, Man City ist gerade ein bisschen im Umbruch. Hört sich echt komisch an, aber die sind im Umbruch. So die dominante Figur der letzten Jahre mit Kevin De Bruyne scheint jetzt zu enden. So jetzt habe ich schon wieder das Interview gelesen, dass er wahrscheinlich im Sommer ja auch wirklich gehen will. Und Pep hat dann gesagt, ja, wenn De Bruyne nicht mehr so die Rolle spielt, dann wird er halt auch gehen. Und deswegen, und sie suchen gerade, also ich finde ja auch, Manchester City klingt jetzt echt komisch, aber ist ja auch immer die Mannschaft, die sich eigentlich keine Weltstars holt.
Haaland ist kein Weltstar?
Denn zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht jetzt. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, es war noch kein Weltstar für mich. Der war Top-Torjäger bei Borussia Dortmund, definitiv. Und da war das Potenzial zu erkennen, dass er Weltstar werden könnte.
Okay. Er war auf dem Sprung zum Weltstar.
Aber er war nicht bei Real Madrid.
Also Weltstar sind Kategorie Messi, Mbappé, Ronaldo.
Ja. Aber Lewandowski auch.
Okay.
So, also ich gehe jetzt davon aus, also ich sage jetzt mal so, Manchester City holt sich nie einen Spieler von, oder holt sich keinen Spieler von, den Mittelstürmer von Real, von Bayern München, wen haben wir denn noch, von Barcelona, von das sind für mich die drei Mannschaften. So, da holen sie sich keinen von, sondern sie holen sich einen Akanji von Dortmund und holen 17 Spieler von Benfica oder Sporting Lissabon. Ja.
Weil er sich noch entwickeln kann.
Also, kanntest du Rodri vor Manchester City? Nee. So, jetzt mal wegen, guck mal, Jack Grealish, den haben sie von Aston Villa geholt. Ne? So, all diese Spieler. So, ja, sie haben jetzt Gündogan von Barcelona zurückgeholt, aber das war ja eine andere Sache. Ne? Das war ja eine ganz andere Sache, aber von daher, guck mal, Kevin De Bruyne, ich glaube, den haben sie aus Wolfsburg schlussendlich geholt. Ne? Also deswegen so, es ist schon so ich finde, sie sind gerade extrem im Umbruch.
Geht auch ein bisschen rot hier ab. Ich mach mal jetzt eine mutige Prognose. Liverpool ist ein heißer Titelkandidat in dieser Saison in der Premier League.
Das ist richtig mutig, Jens.
Ich weiß. Glaubst du, dass die Jürgen Klopp noch vermissen oder dass die keine große Wehmut mehr haben? Also die haben, was die Trainerwahl betrifft, richtig ins Schwarze gegriffen, oder?
Boah, die haben es aber auch von Anfang bis Ende so geil gemacht, ne? Mit dem Plus Kloppo war so mit eingebunden, hatte man das Gefühl. Und die haben keine Gerüchte, die haben nichts so, die haben den sich auf den festgelegt und dann, und dieses Abschied Spiel von Kloppo und wie er dann dieses Lied angestimmt hat mit Arne Slot. Also wie geil soll man denn eine Brücke bauen? Und ich finde auch, also das muss, das klingt jetzt echt krass, aber ich finde, Klopp hat im letzten Jahr nicht mehr das rausgeholt, was in der Mannschaft drin war, finde ich. Also die Offensive ist unfassbar. Wenn ich die 5 Spieler da sehe, mit Salah, mit Diaz, mit Darwin, mit Gakpo, also ist unfassbar, finde ich. Das hat der Klopp nicht mehr so rausgeholt. So, vielleicht so hart, wie es jetzt klingt, aber vielleicht, weil es auch eine lahme Ente war dann so in dem Sinne. Also war ja mit Sicherheit nicht, aber das fand ich so, das war nicht mehr so krass. Und er bringt jetzt nochmal ein ganz neues System rein in dieses Pressing-Fußball und marschieren gerade durch. Also ja, nicht nur in der Liga, sondern in der Champions League auch.
Ja, also ist momentan wirklich der heißeste Scheiß im europäischen Fußball, der FC Liverpool, ohne Frage. Jetzt ist die Frage, wie sie den ganzen Stress rund um Weihnachten überstehen. Aber die werden auf jeden Fall das Achtelfinale direkt erreichen in der Champions League. Weil das sieht sehr, sehr gut aus. Damit sparen sie dann 2 Spiele. Also das ist schon ganz große Fußballkunst. Das war es eben nicht, noch mal ganz kurz zurückkommend, in der Bundesliga. Wie sagt man immer so schön, der Klassiker? Dortmund gegen Bayern, ja, nett, würde ich sagen. Wie ein nettes Rendezvous, aber man ist noch auseinandergegangen. Hat gesagt, ja, 1-1. Ich glaube, die Bayern konnten komplett mit dem Punkt leben. Dortmund war, glaube ich, zufrieden, dass sie nicht wieder 0-4 verloren haben, während der späten Gegentor ein bisschen nachgetrauert haben. Aber dass ich jetzt Schnappatmung hatte über 90 Minuten, kann ich jetzt nicht behaupten.
Ich hatte relativ oft mein Handy in der Hand und das ist dann ein Zeichen so, das war jetzt nicht ganz so spannend. Es war auch irgendwie nicht spannend.
Es wurde auch gehypt ohne Ende wieder. Es wird ja jedes Jahr gehypt, aber ein Klassiker in den letzten Jahren, dass man mal gesagt hat, der war richtig gut, da muss ich mich lange zurückerinnern. Wirklich, das ist eine Weile her. Weil die Bayern haben das Ding eigentlich in den letzten Jahren auch immer gut dominiert.
Ich hatte auch das Gefühl, so hart wie es klingt, aber das Spiel war für Bayern nicht so wichtig wie jetzt das Pokalspiel morgen.
Ja, so. Na gut, da geht es um den Mittwoch. Titel. Ne? Da geht es um den Titel.
Die Liga ist zu schlecht, Jens. Die Liga ist dieses Jahr zu schlecht. Also die ist so schlecht, dass
du Bayern Frankfurt Sorgen nichts macht. Zu.
Ja, die können schon, die werden Bayern nicht angreifen. Niemals, kann ich mir nicht vorstellen. Also die werden eine gute Rolle mitspielen und das definitiv, aber nicht, dass sie Bayern München über die Dauer angreifen werden. Gut. Nee, das glaube ich einfach nicht und das glauben die in München auch nicht.
Ja, und deswegen also vielleicht auch nicht.
So Leverkusen, okay, doch Leverkusen hat gewonnen dann am Ende noch gegen Union, aber ist ja trotzdem schon so Leipzig verloren. Da wusste Bayern so, wenn sie gewinnen, super, hätten ja auch gewinnen können im Laufe des Spiels, muss man sagen. Wenn Sabitzer 2-0 macht, klar, gewinnt Dortmund das, aber so und dann 1-1, ja gut, hier ist, redet kein Mensch mehr drüber über das Spiel. So, und jetzt kommt Leverkusen und das müssen sie gewinnen. Also das wissen sie schon, was da drauf steht.
Weil sie im Pokal auch wenig gewuppt haben. Ja, also, ja. Und ich glaube, da liegt schon eine Menge drauf auf diesem Spiel. Auf Paris lag ganz schön was drauf, dann war halt Dortmund dazwischen. Aber ich finde auch, da bin ich bei dir, von diesen 3 Spielen, Paris, Dortmund und Leverkusen, hatte das Dortmund-Spiel, so hart es klingt, war das Unbedeutendste, um es mal so zu sagen, aus Sicht des FC Bayern.
100%.
Paco, dann toi 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 fürs Wochenende, für das Spiel gegen deinen Ex-Verein, wo du ja wieder nur Tribünengast sein wirst. Gute Heilung, gutes Heilfleisch. Wird es nochmal in diesem Jahr?
Das ist das Ziel, also ja,
definitiv. Also 2024 nochmal aktiv in einem Fußballspiel gegen den Ball treten, ist das Ziel von Pascal Testroth.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also da arbeite ich täglich für und da habe ich auch die Hoffnung für. Es muss am Ende alles Sinn machen und ich muss alles gut vertragen, aber klar, das ist das Ziel und 3 Spiele habe ich noch.
Wien, Wiesbaden, genau. Aue, und Wien, dann Wiesbaden noch Cottbus.
Energie Cottbus, genau.
Wow, Cottbus am Schluss, Freitagabend gegen den Spitzenreiter.
Jo.
Paco, vielen Dank. Schöne Vorweihnachtszeit. Hat wie immer Spaß gemacht. Jetzt ran an den Stecker, dann nochmal die Lichterkette. Wie lange brennt die Lichterkette am Testroth-Haus? Das ist eine Zeitschaltuhr dran, oder?
Ja, 6 Stunden ab der Abenddämmerung.
Ach, wunderbar.
6 Stunden. Stunden. Ich habe hier alles im Griff, Jens. Die Fernbedienung, die sind alle
eingestellt. Hast du zu Weihnachten einen Strom-Extra-Tarif bekommen, den FC Ingolstadt super-duper Weihnachtstarif von deinen Stadtwerken?
Guck mal, so wie wir darauf hoffen, dass jemand es hört heute und dir noch einen Dynamo-Pulli schenkt, hoffe ich, dass das jetzt jemand hört und
jetzt noch mal um die Ecke
und mir eine Extra-Leitung schenkt. Gott.
da drücke ich dir die Daumen. Vielleicht kommt morgen der Herr Schröder von den Stadtwerken vorbei und sagt, Herr Testroth, bis zum Heiligabend gibt's 50% Rabatt. Na, bin ich mal gespannt.
Das wäre ein Traum. Miteinander und nicht gegeneinander.
Schanzer 2024 ist das Codewort. Das musst du unten eintragen. Bis dann, ja. Paco.
Mein lieber, ciao. Ciao.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.